Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Tag wünsche ich. Dank des Feiertags haben wir wieder 2 Stunden Zeit, uns ausführlich einer Person zu widmen. Und das ist ehrlich gesagt bei dem Thema, mit dem sich mein heutiger Gast beschäftigt, wirklich gut so. Das ist nämlich extrem umfangreich. Es geht um die Entstehung des Menschen. Das ist Madeleine Böhmes Gebiet. Madeleine Böhme ist Professorin für Geologie und Paläontologie an der Universität Tübingen. Mit ihren Knochenfunden und den Deutungen, die im vergangenen Herbst im Fachmagazin Nature erschienen sind, damit schreibt Madeleine Böhme die Geschichte der Menschwerdung um, so auch sie selbst. Ich hatte Gelegenheit, Madeleine Böhme in Tübingen zu besuchen, und zwar zu einer Zeit, als solche Besuche noch üblich waren, also kurz bevor Corona uns im Griff hatte. Seitdem hat sich vieles verändert, auch für Madeleine Böhme. Zum Beispiel wollte sie direkt nach unserem Gespräch eine Gastprofessur in den USA antreten, die ist ausgefallen, ist inzwischen auf 2021 verschoben worden. Aber mal ehrlich, was ist ein Jahr, wenn man viele Millionen Jahre im Blick hat? In diesen Dimensionen denkt Madeleine Böhme ja. Ich wollte von ihr wissen, wie es sich eigentlich anfühlt, die Menschheitsgeschichte umzuschreiben.
Das Gefühl ist noch etwas zurückhaltend, weil da ist noch was. Ich bin noch nicht fertig. Da ist noch ein Teil, der noch unverstanden ist. Zumindest ich verstehe noch nicht alles und ich glaube, die Zukunft wird noch sehr, sehr interessante und spektakuläre Dinge bringen.
Also dann gucken wir nicht nur in die Vergangenheit, sondern warten auch auf die Zukunft, was da noch so alles kommt. Sie haben, um es mal jetzt einfach platt zu sagen, Sie haben Knochen in einer bayerischen Tongrube gefunden, die einem aufrechtgehenden Wesen gehörten, das vor, und jetzt merke man auch, vor fast 12 Millionen Jahren dort gelebt hat. Bisher ist der beginnende aufrechte Gang auf eine Zeit zwischen 5, 6, 7 Millionen Jahren und nach Ostafrika vor allem verortet worden. Wobei in letzter Zeit sind da auch Zweifel aufgekommen, das hatten Sie eben schon angedeutet. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Knochen aus Bayern das erste Mal in der Hand hielten? Haben Sie gleich gemerkt, das ist was ganz Besonderes?
Nein, das haben wir nicht. Sie müssen sehen, wir haben seit 10 Jahren graben wir in der Tongrube. 2015 haben wir bereits den ersten Menschenaffen-Fragment gefunden, ein Fragment des Oberkiefers. Und aus diesem können wir das noch nicht herauslesen. Aber insbesondere in den Jahren 2016 und 2017 kam die Mehrzahl der anderen wichtigen Funde. Und dann war es schon nicht sofort, weil wir in der Regel ja auch die Bedeutung der Funde im Gelände überhaupt nicht abschätzen können. Mhm. Sie müssen sehen, dass die Knochen in einem nicht miserablen Zustand sind, aber die bedürfen natürlich verschiedenster Präparationstechniken. Und erst dann kann man überhaupt beginnen, Vergleiche anzustellen, sodass wir also eigentlich erst ab 2018 so ein bisschen Gefühl hatten, jawohl, hier geht etwas in eine Richtung, die völlig unerwartet war, weil glauben Sie mir, also einen 12 Millionen Jahre alten oder nahezu 12 Millionen alten aufrechtgehenden Menschenaffen, also diese Begriffe allein, die haben sich ja bisher ausgeschlossen. Ja. Ja. Menschenaffe aufrechtgehend, 12 Millionen, ja. Das war undenkbar, unvorhersagbar. Und dann war natürlich erstmal Skepsis, Vorsicht. Ist denn das so, man rieb sich die Augen, also förmlich. Ich habe mehrere Nächte gedacht, jetzt muss ich erstmal drüber schlafen. Und das wurde so richtig klar, tatsächlich erst als dieses Manuskript dann im Sommer 2019 eingereicht wurde. Weil dann waren alle Untersuchungen abgeschlossen und dann konnte ich sagen, jawohl, dazu stehe ich.
Also ein Hochgefühl, was sich so über die Jahre erst eingestellt hat. Ein Sensationsfund in Bayern. Die menschliche Evolutionsgeschichte muss wohl umgeschrieben werden. So werden die Untersuchungen der Paläontologin Madeleine Böhme kommentiert. Und das hat mit Udo zu tun, Frau Böhme. Wer ist Udo?
Udo ist ein männlicher Menschenaffe der Art Danuvius guggenmosi. Wir haben 4 Individuen, wir haben ein Jungtier mit einigen wenigen Milchzähnen beispielsweise und wir haben 2 Weibchen, die noch keinen Namen haben. Das finde ich sehr schade oder ist eigentlich ja auch egal. Aber das männliche Individuum, da haben wir etwa 15% des Skelettes geborgen und die meisten Informationen, um nicht zu sagen fast alle Informationen zu der Fortbewegung von Danuvius, kommen tatsächlich von Udo.
Udo? Warum Udo?
Ja, das ist eine Geschichte, da muss ich vielleicht etwas in die Grabungsgeschichte zurückgehen. 2015 haben wir einen ersten Oberkiefer gefunden. 2016 war uns klar, dass wir nur über eine konzertierte Rettungsaktion, die ziemlich unwissenschaftlich ist, überhaupt verhindern können, dass weitere Fossilien zerstört werden.
Weil es ja eine Tongrube
das
war.
Das ist eine aktive Tongrube,
da wird
wo permanent abgegraben wird, genau. Und insbesondere durch die aktive und rege Bautätigkeit, die 2015 auch im Zusammenhang mit Stuttgart 21 anstand, hat sich das jedes Jahr verdoppelt, sodass wir uns entschlossen haben, 2016 so viel wie möglich Sediment abzubaggern mit einer Baggerschaufel. Das ist also das ist das Unwissenschaftliche
daran. Man denkt sich immer, man geht da mit so einer kleinen Zahnbürste ran, so ungefähr.
Das tut man auch, aber es blieb uns keine Wahl. Was wir nicht abbaggern und retten, geht verloren und in die Ziegelei. Sodass wir das gemacht haben am 17. Mai, wenn ich mich recht erinnere, 2016. Und als wir dann 25 Tonnen zur Seite geschafft haben und kein Platz, kein Stauraum mehr war, habe ich dann in der verbleibenden Zeit meine Spitzhacke und meinen Hammer gezückt und habe an der Stelle, wo der Bagger sozusagen vorbeigeschrammt ist, einmal in den Boden gehauen. Und was da herauskam, war ein Unterkiefer. Und dieser Unterkiefer passte haargenau zum Oberkiefer des letzten Jahres. Das war die linke Gesichtshälfte von Udo. Und in dem Moment war uns klar, da ist nicht nur ein Zufallsfund, sondern ein Teilskelett. Das heißt also einzelne Knochen, die zu einem Individuum gehörten. Und das ist so besonders, dass der Tag, der, und das ist jetzt nur ein reiner Zufall, auch der 70. Geburtstag von Udo Lindenberg war. Und alle Radiostationen Deutschlands haben von früh bis spät ausschließlich nur Lindenberg-Songs gemacht. Auch das hat uns natürlich eine große emotionale Tragweite am Tag gegeben. Wunderbar. Es war uns so naheliegend, dass wir dieses Individuum, das Männchen Udo nennen,
es
mussten.
War ja wie Lucy in The Sky
es
with Diamonds.
Es ist eigentlich noch zwingender. Bei Lucy heißt es ja nur, dass der Beatles-Song im Camp lief. Das kann keiner mehr überprüfen.
Das war 1974 in Äthiopien.
Ja, das kann keiner überprüfen. Bei uns können Sie überprüfen. Am 17. Genau. Mai hatte Lindenberg seinen 70. Geburtstag. Also es hat sich uns aufgedrängt. Der Udo ist zu uns gekommen.
Udo ist zu Ihnen gekommen. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass Sie mit einer Spitzhacke, da war ja dann doch der Moment, reingehackt und gesehen, oh, da ist was. Also genau. Es hat nicht immer so diese, was Sie vorhin erzählt haben, dass es über Jahre geht, bis man endlich weiß, was
richtig.
Man so gefunden hat, sondern es gibt auch
das
so Momente.
Richtig. Ja, es ist ja mehrstufig. Also einen Menschenaffenrest zu finden, ist das eine Besondere. Ein Individuum zu finden, ist das nächste Besondere. Und dass dieses Individuum gleichzeitig Merkmale trägt, welches die Menschheitsgeschichte umzuschreiben vermag, das ist das dritte außergewöhnlich Besondere.
Das merkt man wahrscheinlich an dem Unterkiefer nicht unbedingt, denn es ging ja um den aufrechten Gang. Sie mir nicken, doch, kann man auch am Unterkiefer.
Nein, natürlich nicht, genau. Sie haben völlig recht.
Sondern also, das haben Sie ja gesehen an Gelenken.
Genau, und das waren dann die Funde, die wir dann im Sommer, Herbst 2016 gemacht haben. Das heißt, mit Oberkiefer, Unterkiefer sind Sie noch überhaupt nicht bei Interpretation zu Lebensweise. Aber kurz darauf, Wochen darauf, haben wir dann Schienbein, Elle, Wirbel, Finger, Fuß und so weiter gefunden.
Und die sehen je nachdem, ob sich ein Individuum aufrecht hält oder eben auf allen Vieren geht, vollkommen anders aus.
So ist es, genau. Also die anatomischen Unterschiede sind für Experten zumindest ziemlich gravierend, aber wenn man das einfach erklären kann, dann sieht das eigentlich jeder, dass da ein großer Unterschied besteht. Das heißt, die generelle Anatomie, da sind Menschen und Menschenaffen sich sehr ähnlich, aber im Detail, also diese Details, die sich beim aufrechten Gang verändert haben, und das sind wahnsinnig viele. Sie glauben gar nicht, wir im Prinzip von den, ja, man kann fast sagen, von den Ohrenspitzen bis zur Fußspitze hat sich bei uns durch den aufrechten Gang nahezu alles verändert.
So, und dann ist natürlich klar, warum das eine Sensation ist, wenn das also ein aufrecht stehendes Wesen war, was sie da gefunden hat und gleichzeitig 12 Millionen Jahre oder knapp 12 Millionen Jahre alt. Wie passt denn das jetzt zu der bisherigen Lehrmeinung, dass die Wiege der Menschheit in Ostafrika liegt? Ist das jetzt ein Stammbaum, der halt viel weiter unten anfängt, oder ist das eine Nebenlinie? Wie passt das zusammen?
Ja, also es passt eben nicht zusammen. Genau, das ist der Punkt. Ja. Also es ist sicherlich keine Nebenlinie. Sie müssen sich vorstellen, dass Menschenaffen und anatomisch recht moderne Vormenschen nicht zweimal entstanden sind. Natürlich können sie immer alles parallel interpretieren, aber da muss genau dasselbe Merkmal, dieselbe Anpassung woanders identisch entwickelt worden sein. Das ist passiert. Das ist jetzt nicht so, dass das nicht belegt ist, aber in dem Fall würde ich das ausschließen. Zumal aus der Zeit, aus der wir die frühen Menschenaffen und teilweise, wenn wir an Cricopithecus denken, also auch die frühen Menschen finden, in dieser Zeit gibt es in Afrika keine Fossilien. Also es gibt schon Fossilien, aber keine Menschenaffenfossilien. Mit anderen Worten, der afrikanische Kontinent war in dem Zeitbereich zwischen 14 Millionen und etwa 7 Millionen Jahren nicht von Menschenaffen besiedelt, zumindest nicht von höheren Menschenaffen. Mit anderen Worten, diese Evolution kann da nicht stattgefunden haben. Und stattdessen finden wir in Europa und Eurasien, aber speziell auch in Europa, eine unglaubliche hohe Artenanzahl, Diversität, etwa 20 Arten von Menschenaffen. Von den meisten kennen wir sicherlich nicht das ganze Skelett oder Teilskelett wie von Danubius, aber wir sehen auf alle Fälle, dass die Diversität von Menschenaffen in Eurasien hoch war und dass es da verschiedene Anpassungen gab. Mit anderen Worten, die Diversifikation der heutigen Menschenaffen ist ein Prozess, der nicht in Afrika stattfand, auch wenn zwei Gattungen von heutigen Menschenaffen in Afrika wohnen, die dann eben später nach Afrika migriert sind.
Wie hat das eigentlich ausgesehen im Allgäu vor 12 Millionen Jahren? Wissen Sie das?
Also wir wissen es noch bei weitem nicht gut genug. Also deswegen haben wir jetzt neue Forschungsprojekte gestartet. Aber ich will mal so sagen, es war sicherlich kein komplett bewaldete Region. Es war eine Region, die von der Vegetation her relativ offen war. Es gab Vegetationsbestände, wie zum Beispiel Auwälder entlang der Flüsse. Wir haben ja Danubius auch in einem Flusssediment gefunden.
Also ich finde das übrigens immer lustig, wenn Sie so von Danubius wie von so einem Freund sprechen.
Ja, es ist mittlerweile schon ein Freund geworden. Ja, sodass wir aber zwischen diesen Auwäldern wahrscheinlich mit einer Offenheit rechnen müssen. Ob man das jetzt als Grasland bezeichnen kann oder nicht, das werden die zukünftigen Forschungen zeigen. Aber es war nicht dicht bewaldet.
Und was haben da noch für Tiere gelebt?
Das Erstaunliche ist, dass die Hammerschmiede paläontologisch eine Schatzgrube besonders
gleich ist. Das ist diese Tongrube.
Das ist die Tongrube, wo wir Danubius fanden. Hammerschmiede. Natürlich ist Danubius der absolut spektakulärste und bekannteste Fund, aber wir haben bisher 124 Wirbeltierarten gefunden. So eine hohe Wirbeltierartanzahl hat es noch nie in den Miozän Sedimenten weltweit gegeben. Das heißt, die Biodiversität damals war enorm hoch und sie umspannt alle Bereiche von den Fischen über die Amphibien, Reptilien, Vögel und die Säugetiere. Wir haben beispielsweise den ältesten fossilen Panda gefunden.
Panda?
Ein Panda-Bär, also der an der Basis der Panda-Bären steht. Wir haben Riesensalamander, wir haben Chamäleons, wir haben bei den Säugetieren Antilopen, Elefanten mehrere Arten. Sodass also ein Bild hier gezeichnet werden kann, einer Landschaft, eines Ökosystems, welches außerordentlich detailliert ist. Wir sind erst am Anfang und ich bin auch überzeugt davon, dass an diesem Material noch in den nächsten 100 Jahren viele Generationen von Wissenschaftlern arbeiten werden.
Ist das eigentlich ein Zufall, dass das jetzt in Bayern, dieser Udo, gefunden wurde?
Wissen Sie, es wird viel zu wenig paläontologisch gegraben. Und wenn ich jetzt woanders gegraben hätte, und wir haben ja auch woanders gegraben, hätten wir andere Funde gemacht. Speziell Danubius ist allerdings ein Fund, der theoretisch auch in weiten Bereichen des Voralpenlandes gefunden werden kann. Also die Gesteine sind keine Seltenheit da. Und ich habe den bayerischen Journalisten immer wieder gesagt, gebt mir eine Grube in der Stadt München und ich grabe euch da den Danubius aus. Und das ist kein Scherz.
Geben Sie mir eine Grube in München. Die werden sich hüten, Ihnen in München eine Grube zu geben. Dann können Sie ja nicht mehr weiterbauen.
Das sehe ich nicht wirklich so. Wir sind auch schnell beim Graben. Sondern wie es sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich, seit dem 20. Jahrhundert normal ist, dass man im Vorfeld von Bautätigkeiten archäologische Prospektionen macht, so sollte es eigentlich auch für paläontologisch. Weil die Grenze ist fließend. Und wenn Sie sich überlegen, das ist natürlich spekulativ, dass durch die Bautätigkeiten in München, sei es die U-Bahn oder sei es andere, vielleicht hunderte Individuen von Danubius schon zerstört wurden, zeigt eigentlich, dass so eine Prospektion vor den Bautätigkeiten eigentlich auch für die Paläontologie zwingend notwendig ist. Zumindest in Schichten, wo wir das vermuten können. Das ist sicherlich nicht der Fall in Berlin. Das ist sicherlich auch nicht der Fall im Saarland. Ich bin im Saarland gewesen, die haben mich gefragt, kann es denn auch sein, dass wir hier im Saarbrücken einen Danubius finden? Da habe ich sie beruhigt. Nein, das ist eher unwahrscheinlich. Aber es gibt, Wissenschaftler können vorhersagen, inwieweit gewisse Gesteine potenziell sowas bringen können. Und dann sollte man auch, denke ich, in der Pflicht sein, diese Dinge auch auszugraben oder zumindest zu prospektieren.
Das heißt, wenn Sie irgendwo spazieren gehen, dann sind Ihre Augen immer auf den Weg gerichtet und sie gucken, wo sie drüber stolpern.
Immer.
Immer.
Deswegen bin ich auch eine begeisterte Pilzsammlerin.
Weil sie da sowieso die Augen auf dem Boden
so
haben
ist
müssen.
Es, genau, genau.
Madeleine Böhme im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Wie man eigentlich das Alter der Funde bestimmt, darüber reden wir gleich. Vor der Musik hat die Paläontologin und Geologin Madeleine Böhme von der Uni Tübingen ja beschrieben, wie es vor gut 12 Millionen Jahren im Allgäu aussah. Die heutige Bevölkerung hat übrigens großes Interesse an der Forschung, an dieser Forschung vor allem, hat sich auch immer gerne beteiligt an sogenannten Bürgergrabungen. Das sind Grabungen, da helfen viele, manchmal mehrere hundert Laien beim Ausgraben mit. Und diese Bürgergrabungen dürfen auch in diesem Jahr stattfinden. Das hat mir Madeleine Böhme inzwischen versichert. Wahrscheinlich im Sommer oder Spätsommer, sind also ein bisschen verschoben worden. Meine Befürchtungen, Laien könnten das Grabungsfeld kaputt trampeln. Die hat sie sowieso zerstreut.
Also wir haben sie gebraucht tatsächlich in den letzten Jahren, weil wir unsere Grabungsfortschritt immer in Konkurrenz mit dem Abbau war. Mhm. Das heißt, wir konnten gar nicht so schnell graben, wie abgebackert wurde.
Also richtiger Wettlauf mit der Zeit.
Daher ist auch die Idee entstanden. Also die war rein pragmatisch am Anfang, dass wir jede helfende Hand benötigt haben. Mittlerweile, denke ich aber, kann das viel mehr sein, weil es, ich finde, wichtig ist, dass die Bevölkerung auch in solchen Prozesse eingebunden ist. Und die setzen so viel Freude, so viel Kreativität frei. Und es ist eben nicht so, dass sie etwas zerstören. Natürlich, wer noch nie daran teilgenommen hat, wir haben ja Wissenschaftler, die ihnen das erklären. Mhm. Aber man lernt das in wenigen Minuten. Und gerade eben diese Fingerfertigkeit und ein bisschen Verständnis für das Material des Gesteins, das kann fast jeder lernen. Und im Übrigen, Ausgraben heißt immer auch irgendwie zerstören. Das ist natürlich so ein Problem. Alles, was sie
also
ausgraben.
Also auch sie zerstören auch.
Ja, es ist so, alles, was sie ausgraben, ob es archäologische Dinge sind oder paläontologische Dinge, befreien sie ja aus dem Kontext. Mhm. Und insofern zerstören sie auch etwas. Das ist allerdings, wenn es wissenschaftlich nach den neuesten Methoden gemacht wird, zu verkraften. Oder mit anderen Worten, ohne Ausgrabung kriegen wir ja keine neue Kenntnisse. Aber das Zerstören ist, also prinzipiell, häufig gehen manchmal an Knochen zu Bruch, aber wissen Sie, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben Techniken, wo wir das sofort vor Ort kleben können. Und es ist, wer nichts zerstört, kann auch nichts finden.
Und es wird ja, wie Sie sagen, in der Grube sowieso schon von Hause aus sehr viel zerstört, weil es ja abgebaggert wird. Das heißt, Ihr Danuvius liegt zu Teilen auf irgendwelchen Hausdächern als Ziegel.
Sie ausgehen, ja.
Auch ein komischer Gedanke, oder?
Das ist ein komischer Gedanke, der mich immer umgetrieben hat, weswegen ich auch so viel Energie hineingesteckt habe. Vor allen Dingen natürlich in einer Phase, wo wir noch nicht darüber sprechen konnten. Sie müssen ja wissen, dass solche Funde, die unterliegen ja einem Embargo aus dem Publikationswesen. Das heißt also, ich hätte jetzt nicht 2015 zum Markus Söder gehen können, der danach uns ja besucht hat, und sagen können, Herr Söder, also hier, schauen Sie mal, das ist eine Sensation, weil ich das ja noch nicht belegen konnte und weil danach die Sensation nicht hätte publiziert werden können in einem Journal wie Nature. Das heißt also,
man muss immer auch noch im Kopf haben, ich muss jetzt den Mund halten, damit ich dann die große...
Es hat zwei Ebenen. Auf der einen Seite sind das die ungelegten Eier, über die man nicht sprechen soll, damit die Eier überhaupt gelegt werden können. Ja, also Embargo von den Verlagen. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir erst belegen müssen, wie sensationell der Fund
man
ist.
Man ahnt etwas, man muss ja die Beweise suchen.
Wissen Sie, ich kann ja viel erzählen. Man kann mir glauben, man muss mir aber nicht glauben. Jetzt ist die Situation eine ganz andere. Und das war eben dieser Zwiespalt. Ich habe natürlich immer wieder schon den politischen Verantwortlichen signalisiert oder auch der Abbaufirma signalisiert, das ist hier was ganz Großes. Ich kann Ihnen zwar Details noch nicht sagen, aber passen Sie auf, das ist hier, wir müssen hier sehr, sehr bedacht vorgehen.
Warum hat man das Ganze nicht eigentlich gestoppt? Ich meine, den Abbau da.
Naja gut, ich meine, der Abbau per se, also als solches, ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Das Problem ist nur, wenn der Abbau die Bereiche der Fossilien umfasst. Denn die Fossilien sind ja nicht wirr im Gestein und ohne Zusammenhang, sondern sie sind in sehr, sehr kleinen räumlichen Bestandteilen, also in Rinnen eingelagert. Und diese Rinne, das sind nur wenige Meter, diese Rinnen muss man natürlich vorher abgraben, bevor abgebaggert werden kann. Aber der Abbau selbst von Rohstoffen ist natürlich etwas, was nicht nur ökonomisch, sondern auch für die Paläontologie selbst von. Schauen Sie, ohne Abbau von Rohstoffen hätte in Deutschland niemals eine Paläontologie als Wissenschaft sich entwickeln können.
Ich wollte nämlich fragen, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, danach zu gucken? Weil Sie in der Grube, also wenn irgendwo eine Tongrube ist, sowieso immer hingehen, per se hingehen und gucken, ob da irgendwas zu finden ist?
Genau so ist es. Also ich bin ja Geologin und dadurch bin ich sehr an der an den Einblicken in die Gesteine interessiert. Ich gehe also sehr viel in solche Möglichkeiten hinein. Speziell bei der Hammerschmiede wusste ich aber durch ein Forschungsprojekt, welches sich um die Datierung beschäftigt. Wir haben also die Gesteine zuerst das Alter bestimmt, bevor wir Fossilien hatten.
Wie machen Sie das eigentlich?
Und da haben wir verschiedene Methoden, das kommt drauf an. In dem Fall haben wir, es war etwas komplex, wir haben eine Bohrung abgeteuft neben der Grube auf dem Gebiet des Klosters Irsee, was drüber ist, und haben dann diesen Bohrkern datiert. Wir haben diesen Bohrkern sozusagen magnetische Informationen entlockt, die aus dem Erdmagnetfeld stammen, welches sich immer wieder verändert.
Ach so, wie sich die kleinsten Teilchen ordnen sozusagen, das liegt am Magnetfeld und da kann man
so
sagen.
So ist es. Also zum Beispiel sind in den Sedimenten, also denken Sie an heutige Flusssedimente, sind kleine magnetische Partikel. Wenn die zur Ruhe kommen, dann orientieren sie sich nach dem vorherrschenden Magnetfeld. Und wenn die dann versteinern im wahrsten Sinne, also aus dem Sand wird ein Sandstein, dann bleiben die da drin fest nach dem damaligen Magnetfeld. Und das können wir auslesen. Also wir lesen sozusagen die magnetische Geschichte des Erdmagnetfelds aus und können es dadurch datieren, weil wir mittlerweile wissen, wann das Erdmagnetfeld sich verändert hat in der Erdvergangenheit.
Aha.
Und das ist im Prinzip eine Datierung, die sehr gut geeignet ist für solche Art von Lockersedimenten, Tonen. In anderen Fällen machen wir andere Methoden der Datierung, aber das ist, denke ich, eine, die sehr gut geeignet ist. Wir brauchen aber ein langes Profil, so nennen wir das, deswegen haben wir die Bohrung gemacht. Das heißt, wir brauchten 150 Meter Gesteinsabfolge und wir haben diese 150 Meter zuerst datiert und wussten dann, wo die Grube.
Wenn ich da was finde, dann ist das so alt. Wenn ich da was finde, ist das so alt. Ah. Sie haben vorhin was von Zähnen und Zahnschmelz gesagt, glaube ich, wo man auch ganz viel draus lesen kann. Also der Unterkiefer, da waren da Zähne dran?
Ja, natürlich. Da waren Zähne dran. Aus dem Zahnschmelz kann man natürlich auch eine Menge von Informationen bekommen.
Was denn?
In der Regel jetzt nicht zum Alter, aber zum Beispiel zum Lebensweise.
Was der so gegessen hat, wie hart die Zähne sein mussten oder so?
Auf der einen Seite, aus der Anatomie, bekommen wir Hinweise, ob es eine harte oder eine weiche Nahrung war. Bei Danuvius beispielsweise, er hat etwas Hartes oder etwas Zähes gegessen. Er war kein Blattfresser, kein Fruchtfresser. Und Sie können auch in die Chemie des Zahnschmelzes schauen. Man kann also Isotope untersuchen, die dann wiederum Aufschluss geben können über die Art der Ernährung. Waren es jetzt, wenn es Pflanzen waren, waren das jetzt eher Gräser oder waren es jetzt eher Blätter? All diese Dinge kann man da mit gewissen Einschränkungen sicher herauslesen.
Wir haben mit Udo, dem fast 12 Millionen Jahre alten Skelettfund aus dem Allgäu, begonnen hier unser Gespräch mit Madeleine Böhmer. Aber Frau Böhmer hatte noch einen anderen sensationellen Fund, eine Entdeckung. Sie hat einen Unterkiefer aufgespürt, möchte ich mal sagen. Der war 1944 in Athen von einem deutschen Besatzer, nämlich dem Geologen Freiberg, gefunden worden. Der hatte eigentlich den Untergrund untersuchen sollen für Bunker. Hat der Geologe, Herr Freiberg, hat der eigentlich gewusst, was er da gefunden hat 1944, Frau Böhmer?
Das hat er sicherlich nicht gewusst, aber was ihm bewusst war, er war ja Professor für Geologie an der Universität Erlangen. Er war sehr bewandert auch in der Paläontologie, die damals an den Universitäten im Rahmen der geowissenschaftlichen Ausbildung gelehrt wurde. Und ihm war klar, dass diese Fossilien, die er da entdeckte, eine hohe wissenschaftliche Bedeutung haben. Ihm war sicher nicht klar, dass dieser Kieferfund eines Tages vielleicht als Vormensch interpretiert werden wird.
Das ist er nämlich.
Das ist er durch unsere Untersuchung hier.
Ich hatte Sie ja jetzt hier als Kriminologin angekündigt. Das ist nämlich deswegen, weil Sie kriminologischen Spürsinn brauchten, diesen Unterkiefer überhaupt wiederzufinden. Der war nämlich irgendwann im Laufe der Zeit, in den 70ern, irgendwann war der nochmal untersucht worden, aber dann war er verschwunden. Wie sind Sie wieder draufgekommen? Sie hatten da mal drüber gelesen und sind dann irgendwie durch einen anderen Fund draufgestoßen? Oder wie ist das?
Ich habe die Suche nach dem Kiefer in meinem Buch ja beschrieben. Die Kenntnis von dem Kiefer hatte ich durch die Literatur, aber in den letzten Jahrzehnten hat sich niemand mehr mit diesem Kiefer beschäftigt. Und sodass also meine erste Vermutung war, dass er in der Universität in Erlangen noch sich befindet. Und von da aus hat es 2 Jahre gedauert, bis ich den wahren Aufenthaltsort dieses Kiefers aufgespürt hatte. Und nicht nur dieses Kiefers, sondern der gesamten Fossilien, die damals von Freiberg aus Athen geborgen worden sind. Und das ist schon etwas detektivisch, würde ich mal sagen, und gar nicht mal kriminalistisch, sondern das ist eher Detektivarbeit. Das Kriminalistische, das begann eigentlich erst danach, als wir versuchten, dann aus diesem Kiefer Informationen über die Stammesgeschichte des Trägers des Kiefers zu bekommen und natürlich auch über das Alter dieser Knochen.
Sie haben in Ihrem Buch »Wie wir Menschen wurden« ziemlich ausführlich beschrieben, wie Sie diesen Kiefer gesucht haben. Warum ist der überhaupt verschwunden? Wo war denn der die ganze Zeit?
Nun, wie ich dann später herausbekam, hat wohl der Kustos, der Verantwortliche für die Sammlung an der Universität Erlangen, in den 80er Jahren oder frühen 90er Jahren, kurz vor seiner Rente, weil er wusste, dass das wahrscheinlich der wertvollste Fund in der Sammlung ist, diesen Kiefer in einer Tupperdose verpackt, der Sekretärin gegeben, um ihn in den Safe zu legen, in den Safe des Institutes. Da vermutet ihn natürlich niemand.
Und, vor allem nicht in der Tupperdose.
In den Jahrzehnten danach, also ich habe viele Menschen angesprochen, auch pensionierte Menschen, können sich erinnern, niemand wusste etwas davon, nee, haben nie gehört. Und erst nachdem ich eben diesen ehemaligen Kustos, den Verantwortlichen, der heute immer noch lebt und sehr aktiv ist und auch vieles uns erzählt hat, persönlich gesprochen habe, und der hat gesagt, das liegt im Sekretariat, also an einer Stelle, wo man es nicht erwartet. Insgesamt, wie gesagt, hat es 2 Jahre gedauert und ähnlich lang hat es auch gedauert, bis wir dann die anderen Fossilien, die noch bei dieser Grabung gefunden worden sind, gefunden hatten.
Also eine wahre Schatzsuche. Und beim Stichwort Schatzsuche, da fällt mir eine Musik ein, die ganz gut, glaube ich, zu Ihnen passen würde. Wir hören jetzt Filmmusik aus Indiana Jones. Indiana Jones, The Riders March haben wir jetzt hier eben gehört. Madeleine Böhme, was verbindet Sie mit dieser Musik?
Ja, ich finde die Musik natürlich klasse. Also es ist ja auch witzig, dass ich tatsächlich von meinem engeren Freundeskreis auch manchmal oder häufig Professor Jones genannt werde.
Wegen der Schatzsucherei?
Ja, vielleicht nicht, aber ich unternehme sehr viele Reisen und auch verbinde Urlaub mit Naturkunde. Und wenn ich mit Freunden reise, ob das jetzt im Regenwald oder ob das in den Wüsten ist, dann haben viele, die mit mir teilhaben an der Reise, das Gefühl, auf einer Indiana-Jones-Reise zu sein. Weil, glauben Sie, wenn man die Augen aufhält auf dieser Welt, dann ist diese Welt so reich und man kann überall Spuren entdecken und Fragen stellen und dieser Frage nachgehen und neue Spuren entdecken. Und für die Menschen, die mit mir gemeinsam diese Reisen machen, ist das eine Abenteuerreise. Und so ist das der Name entstanden, also diese Verbindung. Und da sind halt viele Parallelen. Allerdings, wie gesagt, ist Indiana Jones natürlich ein Schatzsucher. Das bin ich nicht. Ich suche, wenn überhaupt, die Wahrheit und nicht den Schatz. Und weil, glauben Sie mir, die Schätze sagen viel weniger über den Zusammenhang unserer Welt als die Daten, die neben den Schätzen liegen. Insofern ist es eine nette Figur, eine nette Geschichte. Aber, ich gehe darüber hinaus.
Ist das eigentlich, wenn man Sie Professor Jones nennt, ist das immer liebevoll gemeint? Oder geht das manchmal auch auf die Nerven, wenn man mit Ihnen im Urlaub ist, dass Sie wahrscheinlich an keinem größeren Sandhaufen vorbeigehen können, ohne da mal kurz drin rumzuwühlen?
Es gibt, denke ich, nur wenige Menschen, denen das auf die Nerven geht. In jedem von uns steckt so ein kleiner Entdecker und Fragender. Und deswegen, ich habe selten die Erfahrung gemacht, dass Menschen da genervt sind. Wenn, dann sind es irgendwelche Kompetenzrangeleien. Aber in der Regel, wissen Sie, wenn ich da eine Reise mit 15 Leuten mache, nach ein paar Tagen, sind alle nur noch Fossilien oder Schatz- oder Wahrheitssuche, dann merkt man schon, dass das eine Tätigkeit ist, die uns Menschen schon liegt, die wir natürlich in unserem urbanen, tagtäglichen Alltag vergessen. Aber wenn wir mal herauskommen, und ich denke da vor allen Dingen eben an solche Landschaften wie Wüsten oder wie Regenwälder, wo wir teilweise auf uns allein gestellt sind, dann kommen solche Urinstinkte und dann merken wir, dass diese Suche nach dem, was da draußen ist, uns Menschen schon immer geprägt hat, sei es nur die Frage, ist das essbar oder ist das nicht essbar? Oder ist dieser Weg gangbar oder nicht? Und wenn nicht gangbar ist, warum eigentlich? Bis hin zu Spuren. Da war schon jemand gestern oder vor 1000 Jahren.
Ja. Die Leidenschaft, mit der die Paläontologin Madeleine Böhme forscht, die haben wir ja jetzt eben schon sehr gut herausgehört. Und zwar nicht nur in ihrer Forschungstätigkeit, sondern auch im Alltag, auch in der Freizeit. Jetzt geht es hier im Gespräch in Deutschland von Kultur um den Beginn dieser Leidenschaft. Frau Böhme, Sie sind geboren 1967 im bulgarischen Städtchen Plovdiv. War letztes Jahr, im vergangenen Jahr, war Plovdiv Kulturhauptstadt Europas. Das ist ja eine Stadt mit einer reichen Vergangenheit. Viele tausend Jahre geht es
ja
zurück.
Ja, das ist wahr. Also es ist ja eine der schönsten Städte, denke ich, des Balkans, wenn nicht die schönste Stadt. Und es ist vor allen Dingen die am längsten permanent bewohnte Stadt Europas. Seit etwa 9000 Jahren leben Menschen in dieser Stadt. Und das heißt, es hat ein Alter fast wie Jericho und Städte in der Levant. Und das ist natürlich so, dass dort in diesem Ort, dieser kleinen, das ist gar nicht so eine kleine Stadt, aber mit fast 400.000 Einwohnern, schon eine größere Stadt, man kommt an Archäologie einfach nicht vorbei. Das heißt also, seit der jungen Steinzeit bis insbesondere dann durch die Thraker, durch die Römer und die späteren osmanischen Besetzungen, war dort jeder Ort historisch besetzt. Und tatsächlich bin ich auch als Kind etwa im Alter von 6 Jahren zum ersten Mal auf einer archäologischen Grabung gewesen, die natürlich in meiner Heimatstadt war und so überhaupt in die Berührung gekommen. Wobei ich sagen muss, ich war schon durch meinen Vater sehr, sehr stark geprägt für die Neugier zur Natur.
Der hat auch immer Natur, sagen Sie, oder auch für die Archäologie?
Also archäologisch jetzt nicht ausschließlich, sondern die Natur. Also er hat mir, statt vom Weihnachtsmann zu berichten, hat er mir etwas von der Ursuppe und den Grund der Evolution erzählt. Also das waren so die Kindheitsgeschichten. Aber ich denke, das ist durchaus machbar. Also ein Kind kann auch komplizierte Zusammenhänge, natürlich kindlich, mein Vater war Pädagoge, kindlich aufgearbeitet, kann es sehr gut wahrnehmen. Und ich hatte deswegen einen sehr, sehr guten Start, was die naturwissenschaftliche Sichtweise auf diese Welt anbetrifft.
Wir fühlen uns jetzt mal so ein kleines bisschen ein in diese bulgarische Stadt, nach Plovdiv. Sie haben sich einen Ausschnitt aus einem bulgarischen Volkslied gewünscht. Ein kleiner Ausschnitt, Wunschmusiksausschnitt meines Gastes Madeleine Böhme. Was haben wir jetzt eben gehört?
Ja, das ist ein altes bulgarisches Volkslied, Belite Manastiri, die weißen Klöster.
Ist das ein Lied, was Sie in Ihrer Kindheit auch gehört haben?
Ehrlich gesagt, nein. Also in der Kindheit habe ich das nicht gehört. Ich habe das erst in den Jahren danach. Es ist tatsächlich wirklich sehr, sehr berühmt in Bulgarien und darüber hinaus auch auf dem Balkan. Und es wird von meinen Freunden so gern auch gesungen. Wissen Sie, im Gegensatz zu Deutschland ist der Balkan ein sangesfreudiges Völkchen. Und man singt sehr viel und man singt sehr gern dieses Lied. Und insofern hat es sich für mich so als typisches bulgarisches Volkslied eingeprägt.
Sie haben schon erzählt, dass sehr viel gebuddelt wurde, archäologisch gebuddelt wurde. Sie haben sich von Anfang an irgendwie auch dafür interessiert?
Das war sehr früh. Schon mit 12 Jahren habe ich meine erste eigene Grabung initiiert, eben auch in meiner Heimatstadt, archäologische Grabung. Ich habe dann sozusagen, bin dann sozusagen auf den Abraum, was die Archäologen übrig gelassen haben, und habe da weitergesucht und auch Funde gemacht aus der Bronzezeit, aus der Eisenzeit.
Wenn Sie so sagen, Sie haben das initiiert, also hatten Sie gelesen, dass da irgendwas liegt? Oder wie?
Diese Grabung selbst, die sind ja sichtbar gewesen, und ich bin statt Siesta zu machen, es wird ja sehr heiß in Bulgarien und normalerweise ist in der Mittagszeit niemand draußen, dann bin ich halt auf den Grabungshügel gegangen und habe da meinen eigenen Grabungen nachgegangen, Recherchen. Aber später, mit 19, habe ich den ersten Elefanten ausgegraben, das war auch in Bulgarien, da erinnere ich mich noch ganz gern dran. Ich habe aus einem Zeitungsbericht erfahren, dass man in den Bergen, den Rhodopen, einen Elefantenfriedhof in Anführungszeichen gefunden hat. Und das hat mich nicht losgelassen. Und ich habe dann meinen Großeltern gesagt, ich werde jetzt morgen früh ein Busticket mir holen und dahin fahren und einen Elefanten ausgraben. Und das hat natürlich für starke Verwunderung, so nach meiner Oma sagte.
Elefanten in Bulgarien.
Ja, genau. Es gibt keine Elefanten in Bulgarien. Aber am Abend kam ich dann zurück mit einem sehr schweren, vielleicht 30 Kilogramm schweren Unterkiefer eines Elefanten.
Sie haben diesen Unterkiefer 30 Kilo nach Hause geschleppt?
Oder 25 Kilo. Und den habe ich dann im Bus, mit einem großen, was war das eigentlich, eine Tasche. Eine große, war sehr massiv, also ging nicht viel kaputt. Ich habe ihn ausgegraben und mitgebracht, genau. Und ich habe ihn also auch tatsächlich gefunden.
Also ich nehme mal an, dass sich damals schon der Berufswunsch irgendwie, auf jeden Fall, ich mache irgendwas mit Grabungen.
Ja, also damals war ich 19, da habe ich auch schon studiert. Also es war das erste Studienjahr, also das war dann schon ganz klar.
Hallo zur zweiten Stunde mit Madeleine Böhme. Das ist die Paläontologin, die mit ihrer Forschung die Geschichte der Menschwerdung umschreibt. Darüber haben wir ja auch in der ersten Stunde schon sehr viel gesprochen. Heute am 1. Mai haben wir aber Zeit, uns ausführlich mit Madeleine Böhme und mit ihrer Forschung zu beschäftigen. Dieses Gespräch haben wir aufgezeichnet und zwar bevor die Corona-Pandemie uns im Griff hatte. Also nicht, dass Sie sich wundern, dass dieses Thema in unserem Gespräch gar keine Rolle spielt. Was aber eine große Rolle spielt, das ist die Leidenschaft, mit der sich Madeleine Böhme mit der Paläontologie beschäftigt. Und ich wollte von ihr wissen, woher diese Leidenschaft kommt.
Ja, es ist natürlich schwierig zu sagen, ob die Leidenschaft von meinem Vater kommt oder von meiner Mutter, die ich nicht kenne. Das ist insofern etwas, was speziell ist. Meine Mutter starb zu meiner Geburt. Meine Mutter ist Bulgarin oder halb Armenierin, halb Bulgarin.
Darum sind Sie auch in Plovdiv geboren.
Darum bin ich in Plovdiv geboren, genau. Und mein Vater ist dann nach dem Tod meiner Mutter direkt zur Geburt mit mir dann als Baby nach Deutschland gekommen. Und das war natürlich sehr schwierig für ihn, denn es ist unglaublich, aber in den 60er Jahren waren alleinerziehende Männer nicht etwa eine Minderheit, sondern es gab sie de facto nicht. Und es war tatsächlich so, dass man mehrere Parteien haben den Rat ihm gegeben, mich in ein Heim zu geben. Das hat er nicht gemacht. Stattdessen hat er seine eigene wissenschaftliche Karriere abgebrochen, um mit mir mich großzuziehen. Und das war, und Sie haben vorhin gesagt, er ist so ein
Kämpfer für die Emanzipation.
Ja, also ob ihm das gerecht wird. Aber eine Sache ist vielleicht für die nicht-ostdeutschen Hörer. Es gab in der DDR einen sogenannten Haushaltstag für jede Frau. Das heißt also, einmal im Monat bekamen alle Frauen einen Tag frei, wo sie sozusagen Behördengänge, Besorgungen, was auch immer machen konnten. Und das, denke ich, war eine große Errungenschaft auch in der DDR. Das Problem war nur, man hat hier ausschließlich nur auf Frauen geachtet. Und mein Vater als alleinerziehender Mann, als Unikat in
Absolutes
der DDR.
Absolutes Unikat. Wahrscheinlich im Westen zu der Zeit ganz genauso auch ein Unikat.
Natürlich, natürlich. Hat dafür lange kämpfen müssen, dass man auch ihm als Mann den Haushaltstag gewährt, weil er sonst das Ganze nicht geschafft hat. Der war ja wirklich notwendig, dieser Tag.
Das heißt, er hat sich dann wirklich auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, ich mache die gleiche Arbeit wie eine Frau und Mutter machen würde,
genau,
also gibt mir diesen Tag.
Genau, ja, es gibt noch Papiere darüber. Also es hat wohl lange gedauert, also mit Anträgen an oberste Behörden. Ich weiß es nicht, ob er der erste Mann in der DDR war, aber zumindest war er der erste Mann im sogenannten Bezirk Dresden, der einen Haushaltstag sich bekam, also erkämpft hatte, bis hin zur obersten, keine Ahnung, Verwaltungsgericht, ich habe keine Ahnung, was das da war. Und das war schon etwas Besonderes und nur so konnte er das auch stemmen.
Wenn Sie so über Ihren Vater erzählen, da ist dann wahrscheinlich auch sehr viel Liebe und Dankbarkeit einfach dabei. Also den Weg so gegangen zu sein,
gewiss,
ist ja schon.
Also gewiss, ja. Er ist auch dann vor mittlerweile 2,5 Jahren in meinen Armen gestorben. Also die Dankbarkeit habe ich bis zum Ende ihm sozusagen auch rückerwiesen.
Ja, hatten Sie das Gefühl, Sie können etwas zurückgeben von dem, was er...
Ja, definitiv, ja.
Was hieß denn das in der DDR eben mit einem alleinerziehenden Vater aufzuwachsen, wenn einem angetragen worden war, gib dein Kind ins Heim? Das heißt, er musste immer irgendwie gegen jemanden Schatten boxen oder sich immer durchsetzen oder was? Haben Sie als Kind da was von mitbekommen?
Nee, nein, habe ich nichts mitbekommen. Also das liegt vor meinen Erinnerungen. Es war ja auch so, als ich dann 7 Jahre alt war, hat mein Vater wieder geheiratet, sodass wir dann mit meiner Stiefmutter wieder in der Familie waren. Mhm. Und diese wirklichen Kämpfe und die Probleme, die es wohl dann auch gab in den späten 60er Jahren, das weiß ich nicht.
Mhm. Was prägte Ihre Kindheit? Was erinnern Sie? Die Ursuppe, das haben Sie schon erzählt.
Ja, also es war eine sehr geborgene Zeit. Also ich denke sehr gern zurück. Es ist allerdings, ich bin ja bikulturell aufgewachsen.
Die Verbindung nach Bulgarien wurde immer offen gehalten.
Genau, also bei den Großeltern. Das heißt, ich bin also bilingual, zweisprachig. Das heißt, genauer gesagt ist Deutsch eigentlich meine zweite Sprache. Meine erste Sprache, die ich sprach, war Bulgarisch. Ich habe dann im Kindergarten Deutsch gelernt. Und diese Bikulturalität hat natürlich schon mich auch wahrscheinlich geprägt. So sind also ich war im Sommer in Bulgarien, in einem Land mit einem weitestgehend mediterranen Klima, sodass für mich Sommer immer Sonnenschein war. Und natürlich sind das die bunten Erinnerungen. Deutschland war eher das Frühjahr, der Herbst, der Winter,
die Schule.
Grau und die Schule und Kindergarten. Das heißt, so dass die Farbigkeit meiner Jugend, die kommt ganz klar von Bulgarien und weniger aus Deutschland. Aber ich bin natürlich in meinem ganzen Wesenszügen auch eine klassische Deutsche und teilweise deutscher als so mancher, der diese Bikulturalität nicht hat. Also sie ergänzen sich und ich bin froh, dass ich so aufgewachsen bin, weil das sind Schätze. Es gibt so ein Sprichwort, so ein Bulgarisches: Wenn man eine Sprache spricht, hat man ein Leben. Ja, sprichst du zwei Sprachen, hast du zwei Leben. Und das habe ich.
Das empfinden Sie auch so, auch heute noch, ne? Was Sie so erzählen, das klingt so. Diese Leidenschaft für die Wissenschaft. Sie haben erzählt, Ihr Vater musste seine Wissenschaftlerkarriere, hat er anheimgestellt, um eben als Lehrer tatsächlich erstmal Familie als Alleinerziehender machen zu können, leben zu können. Aber er hat sie infiziert mit der Leidenschaft für die Wissenschaft, oder?
Das definitiv, hat sie, ja. Also die Infektion hat er geschafft, ja. Also ich kann mich sehr gut an ganz frühe Gespräche erinnern, wo ich so fasziniert war, dass ich das eben bis heute nicht vergessen habe. Ich war vielleicht 3 oder 4 oder vielleicht 5, aber auf alle Fälle waren diese Gespräche so, dass sie geradewegs dazu führen, dass ich später als Erwachsener und heute immer noch die Welt verstehen will.
Sie haben dann schon zu DDR-Zeiten angefangen, also in der Schule schon diesen naturwissenschaftlichen Weg wahrscheinlich eingeschlagen. Dass Sie studieren, war das von vornherein klar?
Ich muss vorausschicken, dass es diese frühe Einschlagen irgendwelcher Wege in der DDR nicht gegeben hat, sondern wir hatten allgemeinbildende Oberschulen, wo sozusagen alle bis zur 10. Klasse die gleiche Bildung hatten. Also man konnte nichts abwählen, gar nichts. Es gab wenige Spezialschulen, sehr, sehr wenige in den großen Städten.
Finden Sie das gut, dass da nichts abzuwählen
war? Das finde ich sehr gut.
Ich hätte jetzt gedacht, dass Sie gerne schon früh den Weg eingeschlagen hätten.
Überhaupt nicht. Ich bin ja auch keine Fachidiotin, also ich interessiere mich auch sehr stark für Geisteswissenschaft, für die Philosophie, für die Kunst, habe selbst auch mich künstlerisch betätigt. Also ich glaube nicht, dass es gehört, denke ich, schon zu einem gewissen Kanon, zumindest in unserem, in Deutschland hinzu, und wir sollten diesen Kanon nicht aufbrechen. Ich habe heute Studenten, die Dinge abgewählt haben, die essentiell für Naturwissenschaftler sind, und trotzdem studieren sie jetzt, warum auch immer, Naturwissenschaften. Das ist sehr schade, und ich bedauere die junge Generation, dass sie so, ich würde sagen, fast deformiert wird. Natürlich ist ein junger Mensch faul, und wenn man ihn anbietet, du darfst hier etwas abwählen, dann nehmen die das wahr. Aber es ist nicht gut für die junge Generation, wenn sie diese Möglichkeit wahrnehmen.
Wann haben Sie einen eindeutigen Weg eingeschlagen?
Naja, es ist jetzt auch so, also eindeutig wurde er natürlich mit dem Studium, aber es ist jetzt auch so, dass ich konnte jetzt nicht einfach sagen, ich will jetzt Paläontologin werden in der DDR, weil diesen Berufszweig gab es ja de facto gar nicht. Es gab, natürlich gab es Paläontologen, aber sehr wenige. Es gab ein, zwei an den Universitäten, ein, zwei auf dem ganzen Land und vielleicht noch 5, 6 in den wenigen Museen, die in Ostdeutschland, wie Berliner Naturkundemuseum, sodass das eigentlich nicht vorhersehbar war.
Und aber ich muss ganz klar sagen, wäre das was gewesen, was Sie gewollt hätten?
Ich hätte das nicht machen können. Also ohne die politische Wende in Ostdeutschland, wäre ich keine Paläontologin geworden. Das ist ziemlich klar.
Sondern?
Aller Wahrscheinlichkeit hätte ich eine Stelle als Geologin, als Steiger in der Braunkohle bekommen. Das wäre, weil ich kam direkt vom Gymnasium bzw. von der erweiterten Oberschule. Und die Leute, die von diesen erweiterten Oberschulen kamen, sind meistens in die Braunkohleindustrie gegangen. Also das System, wie man zum Studium kam, war in der DDR auch ein anderes. Da wurde man teilweise auch von Betrieben delegiert. Das heißt, man hatte dann quasi schon einen Arbeitsplatz. Das war eben dann die Erzindustrie, die Schwerspatindustrie, Kupferbergbau oder eben auch Uran natürlich. Und wurde dann sozusagen von dieser Firma, wo man vielleicht eine Lehre gemacht hat, also viele meiner Studienkollegen hatten eine Lehre gemacht als Schlosser oder als Geologieingenieur und sind dann erst zum Studium gekommen.
Wo standen Sie 1988, 89?
Sie meinen auf welcher Seite?
Nein, wo standen Sie, also an welcher Stelle Ihrer Karriere sozusagen?
Ja, ich war nach 2 Jahren, ich habe 87 mit dem Studium begonnen und hatte dann das 4 Semester hinter mich gebracht.
Hier im Gespräch mit Madeleine Böhme sind wir jetzt genau 1989 gelandet. Sie mitten im Studium, das war in
Freiberg, in der Bergakademie Freiberg.
Wie ging es dann für Sie weiter, die Wende? Was war das für eine Zeit für Sie? Wie erinnern Sie sich daran?
Ja, das war eine schwierige Zeit. Schwierig vor allen Dingen dadurch, dass alles, was uns umgibt, neu definiert wurde. Das heißt also, alles war neu oder mit anderen Worten, das, was wir wussten, worauf man sich verlassen konnte, war falsch oder wurde als solches interpretiert. Es war für mich speziell eine Zeit enorme Verunsicherung. Es war auch eine Zeit, die für mich mit Ängsten verbunden war.
Sie waren Anfang 20?
Ich war Anfang 20. Ich bin kein ausgesprochen ängstlicher Mensch, ganz im Gegenteil. Aber es war eine orientierungslose Zeit. Eine Zeit der Orientierungssuche und der bisherige Kompass war kaputt.
Also es war nicht so, dass Sie das als eine Befreiung und auf jetzt plötzlich sind die Wege offen, die sich mir vorher verschlossen hatten oder verschlossen dargestellt hatten.
Nein, also das war für mich keine Befreiung, überhaupt nicht. Ich habe natürlich auf meinem Weg, einen neuen Kompass zu finden, dann die Welt entdeckt. Ich habe also sehr schnell mir die Möglichkeiten, die sich mir boten, es hatten mich ja tatsächlich enorme Möglichkeiten geboten. Ich war aber auch jung genug, sie wahrzunehmen, aber auch forsch genug, sie wahrzunehmen. Das heißt, ich habe jede Möglichkeit angenommen und das hat mir natürlich viel eingebracht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich diese Phase proaktiv als ein Ich will das interpretierte, sondern es passierte mit der Gesellschaft, mit mir. Ich war ein Spielball der Geschichte.
Waren Sie eigentlich ein politischer Mensch bis dahin?
Ja, war ich immer. Bin ich auch heute noch so. Wobei, heute ist es für mich immer schwieriger. Vielleicht liegt es an dem zunehmenden Alter. Aber ich habe mich immer als sehr politischen Menschen empfunden.
Stießen Sie in der DDR dann da an Grenzen bis dahin?
Es gibt Freunde von mir aus Westdeutschland, die sagen, du wärst in der DDR nie glücklich geworden. Ich bin mir da nicht so sicher. Wobei das natürlich jetzt müßig ist, sich darüber zu unterhalten, was wäre passiert, wenn es nicht passiert ist. Es ist aber nicht so, dass ich war keine Kämpferin gegen das System in der DDR, ganz im Gegensatz. Ja. Sondern ich hatte nicht als Konformistin und als Mitläuferin, sondern ich hatte schon sehr dezidiert eine positive Meinung von dem Versuch eines demokratischen Sozialismus in Ostdeutschland aufzubauen.
Und das brach natürlich da auch zusammen.
Das brach zusammen und das war eben die Frage des Problems der Orientierung.
Sie haben eben gerade gesagt, Sie waren aber forsch genug, ja, Chancen oder erstmal doch andere Wege einzuschlagen. Sie sind ja schon im Winter 89 nach München aufgebrochen.
Das ist, denke ich, ein gutes Beispiel, was das ein bisschen untermalt. Es gab ja das Begrüßungsgeld für ostdeutsche Bürger, meistens eben in den grenznahen Städten oder in West-Berlin, weil sie wollten natürlich auch in dem Kommerzboom, es ging doch hier nicht den DDR-Bürgern, sondern man wollte die Zonenrandgebiete ökonomisch fördern.
Ankurbeln,
und was haben denn die DDR-Bürger gemacht? Zum allergrößten Mehrheit. Sie haben diese 100 Mark genommen, sind zu Aldi im Grenzgebiet bei Hof gegangen und haben die sofort ausgegeben. So, ich bin mit einem Studienfreund tatsächlich mit einem Zug nach München gefahren, aber mich statt an die Schlange im Kreisverwaltungsreferat anzustellen, da habe ich ihm gesagt, halte mir die Stelle frei, ich gehe mir mal die Universität anschauen. Und tatsächlich habe ich auch das Paläontologische Institut in München recht schnell gefunden und habe da gesehen, an einem Aushang, dass es dann einen in der Semesterpause im Februar eine Art Weiterbildung gab zu einem ganz speziellen Thema, zu Fossilien, die mich total interessierten, von übrigens von Professoren, die ich aus der Literatur kannte. Und damit war klar, dass ich werde diesen Kurs im Februar 1990 machen. Also, das ist das Beispiel. Die Wende wollte ich nicht. Aber als sie passiert ist,
habe ich die Chancen ergriffen.
Da wird etwas mir geboten, was ich ganz spannend finde. Und dann bin ich im Februar mit einem Trabant und einem anderen Studienfreund nach München und habe da die ganze Woche diese Weiterbildung wahrnehmen können.
Wie sind Sie denn da empfangen worden? Also, weil ich erinnere mich nämlich auch noch gut an Anfang der 90er, an eine Zeit, die ich in München verbracht habe. Da wirkte es so, als ob die Wende überhaupt gar nicht stattgefunden hätte. In München fand die ja auch nicht statt. Wie haben Sie das denn erlebt?
Das ist richtig. Ja, da gibt es eine witzige Geschichte. Das war schon im November, als ich dann diesen Aushang las, habe ich dann gedacht, jetzt frage ich erstmal, ob ich als DDR-Bürgerin überhaupt mitmachen kann oder ob das Geld kostet, weil wir wussten ja, dass Bildung im Kapitalismus Geld kostet. Und dann habe ich angeklopft an einer Tür, wo der Name des Professors stand, der diesen Kurs leitet, und habe gesagt, guten Tag, mein Name ist Madeleine Böhme, ich komme aus der DDR und ich wollte mal fragen. Und dann hat er gesagt, wo kommen Sie her? Ich sage, ich komme aus der DDR. Und dann war ein fassungsloses Gesicht, weil er offensichtlich nicht mitbekam, dass gerade Zehntausende von Ostdeutschen von Sachsen gerade in München waren, um sich ihre paar Kröten abzuholen. Und ich wollte aber mehr. Und dann habe ich ihn gefragt, darf ich denn dran teilnehmen und kostet das was? Und dann hat er gesagt, natürlich dürfen Sie dann teil. Und es kostet natürlich nichts. Und das war natürlich dann ganz klar, ich wusste noch nicht, wie komme ich dahin, und wo schlafen wir, all das war nicht klar. Aber mich hat natürlich die Herausforderung gereizt, weil das war etwas, was ich in der DDR nicht lernen konnte.
Wie erinnern Sie diese erste Zeit in München?
Sehr positiv. Also wir haben geschlafen in einem Pfarrhaus, kostenlos. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam. Der Pfarrer hat uns da kostenlos übernachten lassen und die Leute waren alle sehr interessiert, uns als Fremdkörper natürlich wahrgenommen. Wir mussten auch viel erzählen, wie ist das da so. Und was mich in dieser ersten Woche schon erstaunt hat, war, dass das studentische Leben in München und in Westdeutschland in Kneipen stattfand. Und die Studenten haben gesagt, komm, wir gehen in eine Kneipe. Und da habe ich gedacht, wohin gehen wir? In Ostdeutschland waren in DDR-Zeiten Kneipen, das war eher sozial Randniveau. Ja? Studenten haben sich in Jugendclubs getroffen. Und ich war erstaunt, ein Kneipenleben zu sehen, welches so gar nicht den ostdeutschen Kneipen entsprach, die nicht nur verraucht waren, das waren sie damals im Westen auch noch, sondern eher so vom Alkoholismus und Skats spielen. Ja, das erinnere ich mich noch, das war für mich bemerkenswert.
Wenn Sie jetzt mal so, da standen Sie ja selber am Anfang Ihrer Karriere und Ihres Wissenschaftlerinnen-Daseins. Wenn Sie jetzt aber mal so gucken, das Verhältnis Wissenschaftler Ost, Wissenschaftler West, hat man auf Augenhöhe agiert?
Nein, hat man
nicht. Eine Anerkennung gefunden?
Nein, definitiv nicht.
Das kommt jetzt so spontan, dass Sie da auch...
Ja, das ist...
Ist auch noch mit einem gewissen Ärger verbunden, oder?
Ja, natürlich, klar. Wobei ich ja das Glück hatte, damals sehr jung zu sein und quasi noch Studentin. Aber nein, Wissenschaft Ost und Wissenschaft West sind sich dezidiert nicht auf Augenhöhe begegnet. Nur als Beispiel mein hochverehrter Professor an der Bergakademie Freiberg, Professor Schneider, der musste sich Anfang der 90er Jahre erneut auf seine Stelle bewerben. Und das ist, denke ich, im Nachhinein gesehen, ist schon skandalös.
Auch wahrscheinlich ein Zeichen von vielen verpassten Chancen. Also die gemeinsame Bundesrepublik hätte ergreifen können, hätte man vielleicht auf Augenhöhe agiert.
Ja, generell schon. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Wissenschaft, aber jetzt, das ist ja jetzt kein Charakter nur der Wissenschaft, sondern es hat sich ja durch die gesamte Gesellschaft gezogen. Ja, klar, verpasste Chancen definitiv. Denn vielfach ist natürlich auch Verbitterung zurückgeblieben. Ja, auf allen Ebenen. Zum Glück hat er, also mein Professor, seine Professur wiederbekommen, sagen wir es mal, nicht behalten, sondern wiederbekommen, weil er einfach auch fachlich geglänzt hat. Aber es ist schon eine, man fühlte es als Besatzermentalität.
Erinnerungen von Madeleine Böhme, Erinnerungen an den Anfang ihrer Wissenschaftlerinnenkarriere. Ich nenne Madeleine Böhme hier die ganze Zeit Paläontologin. Das ist ja nicht ganz falsch, aber ist auch nicht ganz richtig. Sie sind Paläoklimatologin. Was ist denn das genau?
Ja, das ist die Geschichte des Klimas auf der Erde. Also das ist der Titel meiner Professur. Ich selbst würde mich eher als Naturwissenschaftlerin bezeichnen, aber so ist halt der Name der Professur, der Titel gekommen. Und tatsächlich ist es aber auch ein Fachgebiet, wo ich mich sehr hervorgetan habe. Ich habe darüber habilitiert und gehöre mit zu den frühen deutschen Paläoklimatologen.
Das heißt, die Klimaveränderung eigentlich erforschen.
Genau. Mhm. Ja, also letztendlich Wege zu finden, wie wir vergangenes Klima rekonstruieren können.
Mhm. Wo lässt sich das ganz besonders gut beobachten, Klimaveränderungen?
In der Erdvergangenheit.
Genau, in der Erdvergangenheit. Wo lässt sich das besonders gut beobachten?
Wie bei allen Erforschungen vergangenen brauchen wir Archive. Gesteine, die das dokumentieren. Und da gibt es sehr viele. Man kann das mit ozeanischen, mit marinen Sedimenten tun. Man kann das aber auch mit Höhlensedimenten tun, mit Tropfsteinen. Oder man kann es auch mit Ablagerungen, zum Beispiel Seeablagerungen oder Braunkohleablagerungen tun. Also das ist sehr mannigfaltig. Was man braucht, ist das Archiv und meistens ist das Archiv ein Gestein. Also im Gestein ist die Geschichte der Erde verborgen. Mhm. Das ist eigentlich so ein Kern, was uns die Geologie erzählt.
In welchen Weltgegenden waren Sie eigentlich noch nicht, um Forschung zu treiben? Vielleicht kann man es schneller so ausschließen, als wenn ich Sie fragen würde, wo Sie überall schon waren.
Naja, so viele Regionen waren es nicht. Also ich selbst, also das ist eine persönliche Geschichte, ich selbst meide arktische, kalte Regionen. Aber die Welt ist groß genug, um in die warmen Regionen zu kommen. Also es ist schon so, dass man es eher zusammenfassen kann. Ich habe viel gearbeitet, oder in Ostasien gearbeitet, Südostasien gearbeitet. Ich habe natürlich in Europa in sehr, sehr vielen Regionen gearbeitet und seit Kürzerem arbeite ich im Nahen Osten.
Sie sind sehr viel in der Wüste unterwegs auch.
Ja, die Wüste habe ich tatsächlich in den letzten Jahren entdeckt. Das liegt daran, dass ich vor etwa 5, 6 Jahren verstand, dass die Entstehung und die Dynamik von Wüsten wahrscheinlich das Bild, wie sich Menschen evolviert sind, zentral ist. Ich glaube, und das war meine Anfangshypothese, die Entstehung und die Dynamik von Wüsten beeinflusst die menschliche Evolution. Da stellte ich, oder man muss dazu sagen, dass wir vor 5 Jahren beispielsweise fast nichts über die Tiefe der Dynamik von Wüsten wussten. Wir wussten zwar, wann die Sahara sich entwickelt, die aktuelle Sahara, aber wie sah es denn davor aus? Mhm. Und da habe ich mir quasi eine Aufgabe, eine Frage gestellt. Ich möchte die Dynamik der Wüsten Afrikas und Asiens und Eurasiens verstehen und dokumentieren. Und das ist ein Forschungsgebiet, das wird mich in den nächsten Jahren noch begleiten. Und wir haben schon sehr, sehr interessante und auch spektakuläre Erkenntnisse gewinnen können. Ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel Stoff sein, der uns hilft zu verstehen, auch wie wir selbst geworden sind.
Sind Sie gern in der Wüste?
Ja, ja.
Was fasziniert Sie an Wüsten?
Die Menschen. Also die Menschen, die in Wüsten leben, faszinieren mich schon. Ich habe in den jeweiligen Wüsten, bin ich mit Einheimischen unterwegs, seien es Beduinen oder seien es Tuaregs beispielsweise. Das sind fantastische Völker, stolze Völker, die sehr viel Wissen haben über diese Region. Prinzipiell ist eine Wüste aber auch ein Ort der Stille. Das ist auch für einen Wissenschaftler oftmals eine sehr, sehr wohltuende Erfahrung, dieses Einkehren, weil auch wissenschaftliche Hypothesen oder Erkenntnisse teilweise in der Stille entstehen. Und
also das heißt, Sie müssen mal erstmal zur Ruhe kommen, um überhaupt zu begreifen, was Sie gerade sehen oder gesehen haben, ja?
Ja, ja. Aber diese Ruhe ist jetzt nicht so sehr eine erschlaffende Ruhe, sondern das ist eine sehr produktive Ruhe. Und ich war erstaunt, bei meiner ersten Nacht unter freiem Himmel in der Wüste nicht das Gefühl zu haben, in einer endlosen Weite zu liegen, sondern ich kam mir vor wie in einem kleinen, kuscheligen Wohnzimmer oder einer Schlafkammer. Und diese Schlafkammer bildete sozusagen der Nachthimmel. Natürlich ist es auch so, dass eine Wüste einen tiefen Einblick in die Gesteine ermöglicht. Schauen Sie, wenn Sie keine Bodenbildung haben, keine Vegetation haben, was Ihnen was verdeckt, das ist der große Unterschied zum Regenwald, wo ich auch sehr viel gewesen bin in verschiedenen Regenwäldern dieser Erde. Da erfahren Sie zwar sehr viel über die heutigen Lebewesen, aber sehr wenig über die Geologie, weil Sie nichts sehen. Mhm. Sodass für mich Regenwald und Wüste eigentlich so zwei Extremata sind, die zu erfahren, also körperlich zu erfahren, also das heißt, also auch da zu schlafen, zu übernachten und zwar zu laufen. Ich hatte eine Reise, da bin ich fast 400 Kilometer zu Fuß durch den Sinai. Also zu Fuß hieß aber auch mit Beduinen, mit Kamelen, manchmal geritten, aber meistens gelaufen, in 3 Wochen. Und das war sehr, sehr eindrücklich, weil ich sage, wenn ich zu Ökosystemen forschen will, wie jetzt an der Wüste, dann muss ich dieses Ökosystem auch erfahren.
Also auch körperlich erfahren.
Auch körperlich erfahren. Weil nur über diese körperliche Erfahrung, und das denke ich, ist ganz menschlich, wir im Prinzip zu Gewissheiten kommen können. Wir können uns nicht an den Schreibtisch setzen und etwas uns zusammenrechnen, ja, oder modellieren. Das ist auch so ein bisschen ein Seitenhieb gegenüber zu viel Modellierung, sondern Erkenntnisse sind erfahrbar, auch körperlich erfahrbar, ja, und dann werden sie Gewissheit.
Um das vielleicht ein bisschen zu untermauern, hören wir jetzt nochmal so eine ihrer Musiken, die, glaube ich, mit genau so einer Erfahrung zu tun hat. Armenian Song. Von wem ist das?
Ja, von dem relativ unbekannten Musiker und Musiktheoretiker Gurdjieff. Gurdjieff ist ein Mann, der im ausgehenden 19. Jahrhundert geboren wurde, im damaligen Osmanischen Reich. Er ist teilweise Armenier, teilweise Grieche. Der Name ist aber ein bulgarischer, erstaunlicherweise. Und dieser Mann hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts auf die Suche nach dem Ursprung der Musik gemacht, nach den Wurzeln der Musik. Und er hat sie vor allen Dingen im Orient und in Zentralasien gesucht und gefunden.
Also der Ursprung, die Suche nach dem Ursprung, auch wieder so eine Verbindung zu Ihnen. Hören wir jetzt den Armenian Song, einen Ausschnitt daraus. The Armenian Song haben wir jetzt gerade gehört. Eine Musik, die meinem Gast, die Madeleine Böhme, sehr viel bedeutet. Auch über diese gemeinsame Suche eigentlich nach den Ursprüngen, entweder der Musik oder bei Ihnen der Menschheit. Darüber hinaus ist es auch eine Stimmungsmusik.
Das ist richtig, ja. Also das ist emotional, finde ich, hat auch so einen mystischen Anklang. Und ich glaube, dass diese Mystik, die im Orient tief verwurzelt ist, dass das etwas ist, was mir sehr viel auch in Ruhe gibt, auch an Selbstvergewisserung. Das ist vielleicht mein bulgarischer, balkanischer Anteil. Ich spüre da sehr viel. Vielleicht ist es eben auch mein armenischer Anteil, denn mein Großvater ist Armenier. Er ist also im Zuge des Genozids an den Armeniern, ist er dann Richtung Westen, also Richtung
Bulgarien gelandet.
Genau, gelandet. Und diese Kraft, diese jahrhundertealte kulturelle Kraft, die in dieser Musik steckt, die Gurdjieff auch gesucht hat, die höre ich und die gibt mir auch heute noch was.
Ich finde das ganz interessant, Sie zu beobachten, wenn Sie von Erfahrungen im Ausland erzählen. Also vorhin haben wir so ganz stark Ihre Leidenschaft, man sieht Sie förmlich vor sich, wenn Sie mit Ihrer Spitzhacke irgendwo reinhauen und einen Knochen finden. Diese Leidenschaft spürt man. Jetzt aber bei dem Bereisen anderer Länder merke ich genauso eine Leidenschaft. Also das ist so, sich auf etwas einzulassen, denn Sie sind ja sehr viel unterwegs mit Ihren Forschungen, sich da in ein Land einzufühlen, das ist auch so ein Interesse an Ihnen, oder? Das ist jetzt nicht immer nur in die Vergangenheit zu gucken.
Das ist richtig. Also ich liebe es, fremde Kulturen zu begegnen, einzutauchen und auch authentisch einzutauchen, bis hin zu ihren Sprachen. Und für mich beginnt vieles auch in der Kulinarik, in der Küche. Und ich bin aus diesem Grund auch so absoluter Gegner von solchen Massentourismus. Ich suche die Einsamkeit mit in anderen Kulturen. Und ich will sie verstehen. Und vielleicht ist es auch so, dass ich dadurch, durch diese private Ethnologie, die ich betreibe, auch so ein bisschen den Ursprung der Kultur erfahren will. Ich mache keine Kulturwissenschaft, bin keine Archäologin, aber es interessiert, es fasziniert mich. Ich bin auch deswegen in Papua-Neuguinea gewesen. Das war genau, also mich reizte unbedingt, mit einem Volk, was in der Steinzeit lebt, gemeinsam Tage zu verbringen. Das war ein großer Wunsch von mir und das habe ich auch tatsächlich geschafft. Und das hat mir wahnsinnig viel gegeben.
Wenn Sie also die Menschen kennenlernen auf Ihren Reisen, ich meine jetzt auch wirklich die Forschungsreisen, erfahren Sie ja wahrscheinlich genau eben auch immer was über die Vergangenheit. Also die haben ja auch viel zu erzählen, wo man ja, wenn man eben zu Hause am Schreibtisch Dinge auswertet, vielleicht gar nicht so den Zugang findet, als wenn man da tatsächlich so vor Ort ist. Ich habe vorhin mal gestutzt, als Sie erzählten, das war in der ersten Stunde, da haben wir über den Kiefer gesprochen, über den Affenkiefer, der 1944 gefunden worden ist in Athen und der jetzt in Nürnberg lagert. Also da geht es ja auch immer irgendwie, die Funde, die man an einer Stelle, wo die Menschen vielleicht auch stolz sind auf das, was da in ihrer Erde liegt und jetzt liegt das in Nürnberg. Also ich habe da so ein bisschen gestutzt, warum liegt das eigentlich noch in Nürnberg? Warum hat man das nicht nach Athen zurückgegeben? Sind das so Gedanken, die Sie manchmal haben?
Nein, das kommt ganz drauf an, in welchem konkreten Fall. Also prinzipiell bin ich der Meinung, ich werde ja häufig gefragt, wem gehört jetzt das und das, ja? Und insbesondere, wenn es sich um menschliche oder wenn es sich um Puzzleteile der menschlichen Evolution handelt, dann sage ich mal gern, das gehört der ganzen Welt. Ich bin dagegen, aus der heutigen Jetztzeit zu sagen, dieses Fossil, weil es da gefunden worden ist, gehört jetzt den momentanen Machthabern und politischen Einflüssen. Und solche Schätze müssen natürlich auch da verwahrt werden, wo sie auch eine dementsprechende angemessene Kuratur. Im Übrigen, der Kiefer von Gregor Petekus, der in Erlangen im Safe lag, liegt jetzt in Tübingen, auch im Safe, ja. Aber das heißt, es ist jetzt so, dass ich prinzipiell sage, diese Stücke müssen der Wissenschaft zugänglich sein, und zwar jedem Wissenschaftler auf dieser Welt, und sie gehören der ganzen Welt. Ich bin nicht der Meinung, dass man etwas wieder an seinen Ursprungsort zurückstellen muss. Schauen Sie sich an, die Menschen, die heute vielfach an den Orten leben, sind nicht mehr die, die vor Jahrtausenden da gelebt haben. Und gerade wenn wir über Millionen Jahre alte Zeugnisse sprechen, dann entbehrt es daraus, sich einen direkten Bezug herzustellen. Natürlich ist man stolz, so wie die Menschen im Allgäu heute stolz sind, dass Danuvius da gefunden worden ist. Das ist auch absolut legitim. Aber wir sollten eigentlich mehr zu einer gesamtgesellschaftlichen Stolz kommen oder einem Erkenntnis. Zu viel Stolz letztendlich führt auch dann letztendlich wieder zum Nationalismus. Also wenn dann beispielsweise die Unterallgäuer sagen, bei uns Ostallgäu gefunden und so weiter. Also das ist dann auch wieder, es kann auch missbraucht werden zu nationalen Dünkel. Und das finde ich ist fehl am Platz.
Eine auf jeden Fall aktuelle Debatte. Gedanken dazu von Madeleine Böhme, dem Gast hier in dem zweistündigen Gespräch heute am Feiertag im Deutschlandfunk Kultur. Ich frage mich, wenn man, wie mein Gast, die Paläontologin Madeleine Böhme, mit den Klimaveränderungen der Jahrmillionen sich beschäftigt, Sie hatten das gerade erläutert, wenn man Arten deshalb kommen und gehen sieht, wie schauen Sie eigentlich aufs Heute, auf die Klimaveränderungen heute? Ist das für Sie so etwas nach dem Motto, naja, jetzt sind wir eben dabei, die derzeitigen Klimaveränderungen, eine weitere Abfolge in der ewigen Abfolge?
Ja, also ist es tatsächlich so, dass da ich ja auf einen sehr langen Zeitrahmen von Klimaveränderungen zurückblicken kann, da schon einen ganz besonderen Blick habe. Also sowohl besonders, was so, sag ich mal, der Mainstream der Bevölkerung anbetrifft, als auch viele derer, die daran forschen. Prinzipiell ist es so, dass Klimaveränderungen ein absolut normaler Prozess auf dieser Erde sind. Oder man kann auch sagen, wenn das Klima sich nicht verändern würde, hätten wir gar nicht den Begriff des Klimas, dann würden wir von Wetter sprechen. Mhm. Denn es ist im Prinzip das 30-jährige Mittel von Witterungserscheinungen ist das Klima. Das heißt, es verändert sich immer. Es verändert sich aus natürlichen Steuerungen heraus, aber natürlich hat heutzutage der Mensch einen großen Einfluss. Das wird mir in der Debatte ein bisschen immer vergessen. Vor 10 Jahren war das noch anders, da sprachen wir von natürlichen und von anthropogenen Klimaveränderungen. Heute wird nur noch vom Klimakollaps gesprochen und es wird immer gesagt, es wäre anthropogen. Das ist nicht so. Es ist richtig, der Mensch hat einen großen Einfluss auf die Klimaveränderung, die wir beobachten, aber es gibt eben auch den natürlichen Klimawandel, der da dahinter liegt.
Das heißt, es macht Ihnen keine Angst
nein,
und Sorgen,
nein.
Was
Wissen
jetzt im
Sie,
Moment passiert?
Mir, ich habe Angst und Sorgen, aber garantiert nicht, was das Klima anbetrifft. Also das ist für mich eine völlige Verzerrung und eine Simplifizierung der schlimmen Situation, in der die Erde sich befindet. Also die Erde ist nicht gesund, auf keinen Fall. Aber ich finde, und das habe ich in meinem Buch auch versucht, nochmal deutlich zu machen, dass wir ganz andere Probleme haben. Die Zerstörung unserer Ökosysteme auf dieser Welt, die Zerstörung von unseren Ressourcen, von der Bodenfruchtbarkeit, das das sind wirkliche Probleme. Die Überbevölkerung auf diesem Globus, das sind Probleme. 10 Milliarden Menschen können wir nicht ernähren, zumal unsere Böden immer weiter erodieren. Das sind Dinge, die auch wirkliche Konfliktpotenziale bieten. Aber die Veränderung des Klimas, schon immer hat sich der Mensch dem angepasst und wir sind technologisch so weit entwickelt,
dass wir auch... Aber wir haben ja technologisch eingegriffen in eine immer schnellere Klimaveränderung.
Naja, also die Klimaveränderung, die wir produzieren, ist ja durch die CO2-Ausgasung. Und wir sehen ja heute, dass es, zumindest hoffen wir, dass es sehr wohl möglich ist, auch da umzuschwenken. Aber die Menschheit wird nicht an der Überhitzung, das ist ja, also so ein apokalyptischer Wahnsinn, ist wissenschaftlich nicht zu halten. Und das sage ich jetzt ganz bewusst als Paläoklimatologin. Sehr wohl sehe ich aber, weil ich die Welt bereise, wie die Lebensgrundlage der Menschen überall auf diesem Planeten durch unsere Ökonomie, die wir betreiben, zerstört wird. Und das ist das eigentliche Drama und darüber spricht fast keiner. Mhm. Und das macht mich traurig, aber ich bin halt auch keine Politikerin.
Da kommt jetzt ein richtiges Ausatmen. Also nach dem Motto, ich kann es jetzt auch nicht ändern, die Aufgabe der Wissenschaftler, wie sehen Sie sie in dieser
Auseinandersetzung? Das ist eine sehr gute Frage und da habe ich auch eine Meinung, die vielleicht jetzt manchen verwundert. Ich beobachte momentan, dass die Wissenschaft immer mehr ideologisiert wird und ich finde das gefährlich. Weil Wissenschaft hat nichts mit Ideologie zu tun. Es gab Phasen, wo sich das verwoben wurde und das war, die Wissenschaft hört auf in diesen Momenten. Die Forderung, dass die Wissenschaftler mehr sich einbringen sollten in politische Prozesse, halte ich auch deswegen für schwierig. Das heißt, wir müssen immer den Menschen im Auge haben bei politischen Entscheidungen. Und es geht hier nicht nur allein um die Wissenschaft. Im Übrigen kann sich die Wissenschaft auch ändern. Ja, so wie wir bislang glaubten, der Mensch stammt aus Afrika und jetzt scheint es vielleicht anders zu sein. Ich würde deswegen der Wissenschaft nicht vertrauen, sondern Politiker müssen mit ganz anderen Argumenten arbeiten und ein viel größeres Spektrum von Problemen im Blick haben, als das jetzt aus der Brille eines fachidiotischen Wissenschaftlers sichtbar ist. Deswegen warne ich davor, zu sehr die Wissenschaft zu versklaven und in den Dienst der Politik zu setzen. Es ist gut, wenn die Politik Wissenschaft beachtet und es ist ideal, wenn die oberste Politikerin auch eine Wissenschaftlerin ist. Also unsere Bundeskanzlerin ist das so. Aber eine Zintokratie, das wäre eine Herrschaft der Wissenschaft, eine Herrschaft des Wissens, ist keine gute Gesellschaft.
Eine Warnung einer Wissenschaftlerin, der Paläontologin Madeleine Böhme. Ein Leben für die Wissenschaft, so klingt es fast, wenn man sich unterhält hier mit Madeleine Böhme. Ein Leben für die Wissenschaft, aber haben Sie auch ein Leben jenseits der Wissenschaft oder sind Sie eigentlich durch und durch und immer Wissenschaftlerin?
Also ich habe ein Leben jenseits der Wissenschaft und hatte das immer. Ich habe mich sehr viel für Kunst interessiert, in vielfältigen Dingen. Ich denke, und da fragen Sie mich vielleicht in 15 Jahren wieder. Ich denke, wenn ich in Rente gehe, dann werde ich auch was ganz anderes machen.
Ja, was werden Sie denn machen?
Das weiß ich noch nicht. Ich schreibe Bücher. Das habe ich jetzt auch schon getan. Ich weiß es noch nicht. Aber ich denke schon, dass ich bin tatsächlich da mehr. Aber was ich halt immer tue, egal was ich mache, ist, dass ich versuche, die Dinge auf den Grund zu gehen. Ich will immer wissen, warum. Und das ist vielleicht auch so ein Charakterzug von mir. Ich erwähnte ja, dass Freunde von mir sagen, du wärst in der DDR immer garantiert angeeckt. Und da denke ich ja mal, das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Ich ecke so lange an, solange ich nicht einsehe, warum. Ich höre nicht auf zu nerven, bevor ich nicht verstehe, warum etwas so sein soll. Und wenn ich es aber glaube, verstanden zu haben, und das kann auch falsch sein, ja, ich habe zum Beispiel geglaubt, ich habe die DDR verstanden, ja, und es hat sich als Fehler herausgestellt, wie ich heute das auch zugeben muss. Aber solange ich das glaube, fühle ich mich frei. Und ich werde immer Fragen stellen.
Und durchaus auch Gegenrede halten, wie wir ja eben gerade gehört haben. Durchaus auch mal anecken.
Da ja, haben Sie das kein Anecken Problem gehört natürlich dazu. Und mir war auch natürlich klar, wenn ich zur menschlichen Evolution forsche und nicht die Ergebnisse des Mainstreams bringe, werde ich anecken. Aber das ist ja nicht schlimm, weil ich sage mal, das macht ja Wissenschaft aus. Wissenschaft ist ja eher Fragen stellen, keine Antworten geben.
Aber Wissenschaft, beziehungsweise wenn man wie Sie als Wissenschaftlerin an der Universität lehrt, ist vor allem da ja auch Ihre Aufgabe, dieses Feuer, was Sie in sich tragen, weiterzutragen an die Studierenden, damit die Wissenschaft weitergetragen wird. Gelingt das immer?
Das hoffe ich. Also das kann ich jetzt so nicht. Ich denke schon. Ich habe natürlich eine tolle Truppe von meinen Mitarbeitern, Studenten und Doktoranden, die alle sehr begeistert sind. Das heißt, jemand, der nicht begeistert ist, wird mit mir nicht klarkommen. Ich hoffe, dass das trägt und bin eigentlich da guter Dinge. Aber
verlangen Sie viel von den Leuten oder gibt es auch mal, würden Sie auch jemandem verzeihen, der sagt, okay, jetzt ist 17 Uhr, die Frage klären wir jetzt mal morgen.
Nee, also das ist kein Problem bei mir. Also,
aber für Sie kommt das nicht in Frage, oder? Sie forschen weiter das, auch nach 17
richtig,
Uhr.
Ja, ich, genau. Aber nee, also ich glaube, die Begeisterung ist wirklich alles. Ich lege keinen gesteigerten Wert auf irgendwelche Noten und Zeugnisse, sondern es geht mir eher um die innere Einstellung zur Wissenschaft. Und sobald ich merke, dass das bei den jungen Leuten so ist, dass sie es einfach wissen wollen, da kann ich auch sehr gerne verstehen, dass man als junger Mensch auch noch etwas anderes hat. Ich war ja auch, als ich jung war, durchaus nicht keine 14-Stunden-Arbeiterin. Die Begeisterung ist das Alpha und das Omega.
Was ist ein Wunsch, den Sie unbedingt noch oder ein Projekt, was Sie unbedingt noch angreifen wollen?
Also ich werde in den nächsten 10, 15 Jahren noch sehr intensiv in Asien arbeiten, im Nahen Osten und in Zentralasien. Das liegt mir am Herzen und da vermute ich noch einige Körnchen der Wahrheit, von denen wir nichts wissen momentan. Ja, das wäre so ein Punkt. Ansonsten habe ich noch weitere Regionen der Erde, die ich sehr gern besuchen würde, aber politisch ist es momentan nicht immer möglich.
Die Suche nach der Wahrheit, das ist es auf jeden Fall. Das kann man so zusammenfassend sagen, oder? Das überschreibt Ihr Leben.
Zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Angelehnt an Goethes Faust, so endet hier das Gespräch mit der Paläontologin Madeleine Böhme am heutigen 1. Mai. Als wir das Gespräch aufgezeichnet haben, da spielte Covid-19 noch keine große Rolle in Deutschland. Inzwischen ist das ja komplett anders. Und deshalb habe ich Madeleine Böhme vor ein paar Tagen auch nochmal angerufen. Und weil wir sie gerade hier von Studierenden und von ihrer Lehre an der Uni haben reden hören, jetzt erzählte sie mir von ihrer ersten gestreamten Vorlesung. Denn natürlich wird in Tübingen momentan auch online studiert. Martin Böhme fühlt sich da durchaus herausgefordert, hat sie mir verraten. Aber der Leidenschaft für ihr Fach tut das natürlich keinen Abbruch. Wenn Sie dieser Leidenschaft nachspüren wollen, empfehle ich Ihnen das Buch von Madeleine Böhme, Wie wir Menschen wurden.